Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und dann sehen die diese Bilder von Popo und Popo besetzten Fußballstadien und sagen, hä, was ist denn hier los?
Das hat was mit der Identifikation zu tun. Also da sollte man wirklich sehen, dass man auch eine Geschichte damit bringt.
Ja, also Merchandising, gerade wenn es um Sportevents geht, hat auch mit Euphorie, mit Begeisterung zu tun.
Die haben auch mal ein Trikot von Liverpool oder von Manchester City oder Manchester United, weil das einfach coole Vereine sind.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu unserer zweiten Aufnahme unseres neuen Podcasts Sportbusiness Kompakt, dem Podcast der IST Hochschule. Mein Name ist Lennart Fahrweg und ich bin Masterstudent hier an der IST.
Hallo und ich bin Gerhard, ich bin Professor hier an der IST Hochschule.
Sehr schön. Zu Beginn möchten wir uns einmal bei euch bedanken für das erste positive Feedback, was wir erhalten haben für die erste Folge. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Und an dieser Stelle auch nochmal direkt der Hinweis, dass ihr euch natürlich auch jederzeit weiterhin bei uns melden könnt. Einerseits über unsere Social Media Accounts, andererseits aber auch gerne per Mail an sport@ist.de. Da könnt ihr uns einfach irgendwelche Anmerkungen machen, falls ihr Feedback habt oder auch falls ihr irgendwelche Meinungen zu den Themen habt, die wir hier besprechen. Gerne aber auch Themenvorschläge, falls ihr sagt, oh, das Thema, das interessiert mich mega. Ich fände es cool, wenn Gerd und Lennart da mal drüber diskutieren würden. Also einfach melden, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht länger und starten direkt mit dem Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Ja, Gerhard, wir haben letzte Woche schon über Sport, Politik geredet. Ich glaube, da kommen wir diese Woche auch wieder nicht drum herum.
Genau, die UEFA bietet uns ganz viel Angriffsfläche, sage ich mal. Letzte Woche war es das Thema Coca-Cola Gate. Jetzt ist die Frage, inwieweit muss die UEFA Farbe bekennen bei den Regenbogenfarben?
Ja, gutes Wortspiel. Genau, es war nämlich so, dass die UEFA Regenbogenfarben der Allianz Arena, beziehungsweise die Allianz Arena wollte Regenbogenfarben oder in Regenbogenfarben erleuchten, beim EM-Spiel von Deutschland gegen Ungarn. Und ja, da hat die UEFA gesagt, das können wir nicht machen. Und der Grund war, dass die UEFA dabei auf deren Satzung verwiesen hat, weil sie gesagt hat, sie ist eine politisch und eine religiös neutrale Organisation. Und ja, diese Aktion war halt ausgerechnet gegen Ungarn. Und da hatte man das Gefühl, okay, das soll ein politisches Statement gegen Ungarn sein.
Und weißt du, Lennart, das war nicht nur das einzige Eigentor, was die Deutschen geschossen haben mit Mats Hummels, sondern hier hat die Politik sich selber ein Ei gelegt. Denn der Oberbürgermeister von München, Reiter, hat ja dem Schäferin, dem Chef der UEFA, aber auch dem DFB und dem Bayerischen Fußballverband einen Brief geschrieben. Und den kenne ich und da steht beispielsweise drin, Grund für die Erleuchtung in Regenbogenfarben wäre die Einschränkung, die in Ungarn zulasten der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender gegeben sind. Und weiter heißt es, damit folgt Ungarn dem Vorbild der homo- und transphoben Gesetzgebung Russlands. Also noch politischer kann man es gar nicht machen und dass sie das haben ablehnen müssen. Das war klar. Die Frage ist ja auch, warum haben die Münchner nicht schon beim ersten Spiel, nicht gegen Frankreich, ne, warum ist es reaktiv? Ne? Ist es sozusagen, da regen sich alle drüber auf, außer setze ich mich drauf. Das wäre der eine Punkt. Und der andere ist, Volkswagen hat es dann, glaube ich, ganz clever gemacht. Seitdem das jetzt hochgekommen ist, das Thema, stellen die ihre Banden in Regenbogenfarben zur Verfügung.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich auch in der Formulierung in diesem Brief absolut so an, als wäre das auch aktiv gegen Ungarn, weil halt die politische Situation in Ungarn so ist, anstatt dass man einfach sagt, okay, wir machen das völlig unabhängig von Ungarn und wollen einfach mal ein Statement setzen. Das wäre sicherlich die clevere Lösung gewesen. Vielleicht hätte dann die UEFA auch gar nicht die Möglichkeiten gehabt, das zu verbieten.
Ja, hätte München gesagt, wisst ihr was, wir sind eh eine Metropole und weltoffen und Silicon Valley von Europa oder von Deutschland, wir machen mal jetzt hier auf Regenbogenfarben. Da hätte die UEFA kaum Möglichkeiten gehabt, dagegen anzugehen. Ne?
Was ich aber wirklich krass fand, ist, was das dann für eine Welle auch ausgelöst hat. Ne? Also das war ja wirklich quasi, ich sag mal jetzt, wenn man Aufmerksamkeit dafür generieren wollte, das hat man auf jeden Fall geschafft.
Das auf jeden Fall. Und die Überlegung ist ja generell, also sollen Sportevents eine politische Bühne bieten? Ja, nein, also wahnsinnig schwer. Und vor allen Dingen ist immer eine Frage, ob es Lippenbekenntnisse sind. Ne? Gehen wir jetzt mit Schwulen und Lesben im Alltag besser um oder haben wir jetzt einfach nur ein paar Regenbogenfähnchen und Fahnen in unsere Häuser gesteckt? Ne?
Ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, da eine Grenze zu ziehen. Also du kannst ja nicht sagen, okay, alles, was irgendwie politische Statements oder alle politischen Statements kannst du irgendwie im Sport zur Verfügung stellen oder mit dem Sport instrumentalisieren. Du kannst aber auch irgendwie nicht sagen, es darf gar nichts mehr gemacht werden. Deswegen ist es super schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Was ist in Ordnung und was nicht in Ordnung?
Ja, und dazu gehört ja auch, dass ungarische Fans hinter dem Tor von Manuel Neuer gerufen haben, Deutschland, Deutschland, homosexuell. Das ist nun auch nicht gerade sportlich fair. Und da ist die UEFA eingeschritten. Also wirklich schwierig. Und wenn wir beim Thema Sport und Politik sind, dann glaube ich, ist das absolute No-Go, dass die UEFA die Corona-Regeln absolut missachtet und einfach volle Stadien zulässt. Und wir sehen ja, was in Finnland und in anderen Ländern los ist, was das für Corona-Folgen hat.
Ja, definitiv. Also da ist wieder Sport und Politik ein Riesenthema.
Weißt du, ich habe so viele Bekannte, wo Abiturfeiern nicht gemacht werden konnten, mit riesen Hygienekonzepten, 100 Abiturienten, vielleicht mit ihren Eltern, ja, und dann auf 4000 Quadrat. Und das können die nicht. Und dann sehen die diese Bilder von prallen, Popo und Popo besetzten Fußballstadien und sagen, hä, was ist denn hier los?
Das ist schon Wahnsinn. Ich habe auch gehört, ich glaube, aktuell ist sogar der Plan, dass das Finale ausverkauft sein sollen darf. Ob das alles so passieren wird, ist, sei nochmal dahingestellt. Aber ja, da passen die Regeln vorne und hinten nicht. Und das ist auch einfach nicht fair denen gegenüber, die so große Einschränkungen haben.
Ich denke, man sollte sich nicht erpressen lassen. Und die UEFA hat nach meiner Einschätzung viele Dinge erpresst. Wenn du denkst, dass eben mit Bilbao und mit Dublin ja zwei Austragungsorte gar nicht zum Tragen gekommen sind, weil die keine Zuschauer zulassen wollten. Und dann haben einfach ganze Nationen, ganze Regierungen gesagt, ja dann eben nicht oder ja dann doch. Und jetzt kommen die Hotspots, Wembley und eben Budapest zum Zug. Geht nicht.
Ich erinnere mich auch daran, ich glaube, das war auch in München so, dass die UEFA gesagt hat, ihr müsst mindestens 10.000 Zuschauer zulassen, damit ihr Austragungsort sein könnt oder so.
Ja.
Das ist halt, ja, du, wie du schon sagst, eine schöne Erpressung der UEFA. Wenn wir weiter gucken auf die letzte Woche, beziehungsweise jetzt erst vor ein paar Tagen. Die Tour de France ging los und Wimbledon.
Ja, und fast keiner hat es mitbekommen. Ich habe mir mal die Einschaltquoten angeschaut von der ARD. Die hat ja zumindest für die Tour de France die Rechte erworben. Wimbledon läuft ja auf Sky. 0,81 Millionen Menschen haben die erste Etappe der Tour de France geguckt. Das Wort zum Sonntag hatte mehr Zuschauer gehabt als der Auftakt der Tour de France. Und bei Wimbledon wird es wahrscheinlich nicht besser sein. Ich befürchte eine Kannibalisierung von Sportevents und Fußball frisst alles auf.
Also es glaube ich, prinzipiell die Frage, macht es überhaupt Sinn, so riesige, große Sportevents parallel laufen zu lassen? Oder können die Verbände irgendwie miteinander kooperieren und sagen, okay, wir sprechen uns terminlich ab?
Das wäre super, wenn es einen Solidaritätsgedanken geben würde. Ich glaube aber, dass die Ellbogen ausgefahren werden von allen Verbänden und sagen eben Fußball first. Und man hätte sich einigen können. Wimbledon ist ja letztes Jahr ausgefallen. Die hatten eine Ausfallversicherung, das ist bei denen nicht so schlimm angekommen. Aber Tour de France hat stattgefunden und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass man die in Reihe hätte hinbekommen können. Aber Fußball setzt sich einfach durch.
Ich glaube, da ist dann auch der Spruch, am Ende ist sich jeder am nächsten oder jeder sich selbst am nächsten ganz passend.
Und in dem Zusammenhang muss man sich auch mal vorstellen, dass ja in wenigen Wochen, sage ich mal, Olympische Spiele in Tokio und in knapp 6 Monaten Winterspiele in Peking stattfinden. Und unsere Olympiateilnehmer, natürlich auch von anderen Nationen, mussten noch mal ein Jahr hinten dranhängen. Und weißt du, welche Einbußen die deutschen Kaderathleten verzeichnen mussten?
Boah. Kann ich gar nicht einschätzen.
11,2 Millionen Euro haben die Athleten, die jetzt nominiert sind, nach Tokio und Peking zu fahren, gehabt. Das ist eine Untersuchung der Stiftung Deutsche Sporthilfe und der Deutschen Sporthochschule Köln. Und natürlich fehlen Gelder, weil kein Wettkampfbetrieb stattgefunden hat. 60,5% minus, Sponsoren, Werbeverträge minus 53%, Zahlung von Vereinen minus 35%. Und dann kommt man eben auf eine ganz große Zahl, 11,2 Millionen Euro. Die müssen jetzt aus dem eigenen Täschchen bezahlt werden.
Das ist schon Wahnsinn. Da sieht man auch wieder, dass die Corona-Pandemie auf wirklich allen Ebenen kräftig zugeschlagen hat. Ich würde sagen, der Blick auf die Sport-Business-Woche reicht erstmal. Das waren jetzt auch wieder einige Themen. Lass uns mal mit dem Thema der Woche weitermachen.
Das Thema der Woche.
Genau, und heute unterhalten wir uns einfach mal über Merchandising und da würde ich dir direkt am Anfang einfach mal die Frage stellen, Gerd, was steckt überhaupt hinter Merchandising? Was hat das für eine Bedeutung? Ist das mehr als einfach nur der stumpfe Kauf eines Trikots oder eines Schals?
Auf jeden Fall. Also für mich ist Merchandising ein schlafender Riese. Da kann man viel, viel mehr draus machen, vor allen Dingen, wenn man die Bedeutung von Merchandising richtig einsetzt, also versteht und richtig einsetzt.
Definitiv. Also wenn ich an Merchandising denke, dann stelle ich mir auch ein volles Stadion vor, natürlich jetzt war mal gerade beim Thema, ne? Natürlich außerhalb von Corona. Aber stelle ich mir ein volles Stadion vor, alle haben ein was weiß ich, auf Schalke in blau-weißen Schalen, blaues Trikot an, in Dortmund schwarz-gelb, das sieht einfach cool aus, man fühlt sich verbunden, das hat was mit der Identifikation zu tun, also da sollte man wirklich sehen, dass man auch eine Geschichte damit bringt.
Ja, und wir haben ja bei der UEFA Euro 2020 haben wir auch Geschichten und eine ist mehr oder weniger durch ein Unglück motiviert worden.
Genau, ich denke mal, du gehst auf Christian Eriksen ein.
Genau.
Genau, da hatten wir uns nämlich auch mal angeguckt, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen sportlichen Ereignissen und vielleicht auch dem Verkauf von Merchandising? Und das ist natürlich jetzt eine sehr krasse Geschichte gewesen, aber wenn man sich das mal anschaut, die Trikotverkäufe oder die Merchartikel, die von Christian Eriksen danach verkauft wurden, sind echt in die Höhe geschossen. Das ist wirklich Wahnsinn, dass man dann sieht, es ist wirklich ein Zusammenhang zwischen sportlichen, beziehungsweise das wäre jetzt kein sportliches Ereignis, aber zwischen Ereignissen, die im Sport stattfinden und dem Verkauf von Merchandising. Ein positives Beispiel hingegen wieder ist Robin Gosens, der nach seiner Leistung gegen Portugal einen riesen Hype bekommen hat. Und da sind auch die Zahlen in den Merchandising-Artikeln echt in die Höhe geschossen.
Ja, also Merchandising, gerade wenn es um Sportevents geht, hat auch mit Euphorie, mit Begeisterung zu tun. Und also ich müsste sagen, ich habe jetzt keinen in meiner Umgebung, wo jetzt Fähnchen und Trikots und so. Irgendwie sind wir noch gar nicht richtig in EM-Stimmung, um dann solche Merchandising-Artikel zu kaufen. Man braucht also auch Stimmung.
Dann guck dir mal Dänemark an, weil in Dänemark, da war, ist die EM-Euphorie richtig groß gewesen. Da konnte nämlich Hummel keine Bestellungen mehr bedienen von den Trikots, weil die Leute so im EM-Fieber waren, die hatten da so Bock drauf. Da war ja der ganze Vorrat so schnell ausverkauft.
Siehste?
Ja, da muss man nur sehen, wie man das bespielt, wenn man sich nämlich auch die Zahlen anguckt. Ich glaube, Deutschland ist auch im Vergleich zu anderen Ländern, was Merchandising angeht, nicht gerade sehr erfolgreich.
Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt zunächst mal nur auf Deutschland gucken, nicht? Was denkst du, wie viel Prozent der Einnahmen verzeichnen die Bundesliga-Vereine im Fußball? Wie viel Prozent sind das?
Ich meine, ich habe die Zahl mal gelesen, das waren 5% ungefähr.
Ja, nur 5%.
Ja.
Wobei, wenn ich sage nur 5%, wenn wir uns andere Ligen angucken, wie Handball, Basketball oder DEL, da sind wir teilweise unter 1,5%. Also dieses Gold, was man dort hätte, wird überhaupt nicht geschürft.
Da muss man sich echt die Frage stellen, was machen die Vereine falsch? Wie könnte man das besser, ja, weiß nicht, besser verkaufen? Ich glaube, da geht es einfach auch teilweise mal um eine kurzfristige Aktivierung. Wenn ich an Köln oder an Mainz oder so denke, die machen jedes Jahr Karnevalstrikots. Ich glaube, die gehen ganz ordentlich weg, weil da halt auch wieder eine Geschichte hintersteckt. Das ist was Besonderes.
Genau, Geschichten, Storytelling, anlassbezogenes Merchandising, genauso wie die Ugly Sweater, die eben zu Advent und Weihnachten auf den Markt kommen, spielen da eine Rolle. Und ich glaube, es gibt zu viel Tinnef. Also immer dieser Kugelschreiber und immer Allerweltszeug, das hat keine Identität, das bringt nichts. Ne?
Glaubst du nicht? Ich glaube, dass so Kleinigkeiten auch, wenn ich zum Beispiel an so einen Schnuller oder so denke, ich glaube, das finden manche Eltern oder
steht
Väter.
Nicht.
Nee, ja, danke, ja. No, nicht mehr, früher bestimmt. Aber ich glaube, dass viele Väter oder so, die finden das ganz cool, wenn ihr Baby schon in so, keine Ahnung, Bayern oder Schalke oder was auch immer in so einem so einen Schnuller im Mund hat oder so einen Babyanzug anhat. Ich glaube, das ist eine ganz lustige Geschichte.
Also vom Schnuller bis zum Rollator wäre alles vorhanden, meinst du?
Ja, warum nicht? Ne?
Okay.
Man muss ja alle Altersgruppen bedienen. Nee, und wenn ich zum Beispiel an meinen Lieblings-Merchandising-Artikel denke, das ist von Schalke so ein Flaschenöffner.
Aha.
Und wenn ich halt ein Bier damit aufmache, dann läuft auch 20 Sekunden oder so das Vereinslied von Schalke ab. Und,
oh, das finde ich gut.
Ja.
Das passt ja auch dann zu Veltins im Sinne der Kooperation.
Ja, definitiv,
oder?
Definitiv.
Ja, das ist doch klasse.
Ja, aber ich glaube, das gibt es auch von anderen Vereinen. Also ich weiß nicht, ob der Flaschenöffner jetzt nur wegen der Kooperation mit Veltins gemacht wurde, aber das haben auch mehrere Vereine. Aber das finde ich immer ganz cool und das ist bei mir auch schon so ein Ritual geworden. Wenn ich zu Hause gucke und ein Bierchen dabei trinken will, dann nehme ich den Flaschenöffner, läuft erstmal 20 Sekunden das Vereinslied, dann fühle ich mich direkt wohl.
Aber du hast den Blick auf die internationale Welt des Merchandisings gelegt. Hast du da Zahlen, hast du da Erkenntnisse, wie es da aussieht?
Genau, da habe ich vor allem Zahlen aus dem Fußball und zwar geht es da um die Umsatzentwicklung. Das heißt, wie hat sich das in den Jahren 2013 bis 2019, aktuelle waren die Zahlen jetzt nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die Entwicklung ähnlich geblieben ist. Und zwar schauen wir uns da mal die Top 5 Ligen in Europa im Fußball an. Da sehen wir, in England ist das um 17% gestiegen, in Spanien um 6%, in Frankreich um 19%, in Frankreich um 21% und in Italien um 19%. Und Deutschland ist das einzige Land, wo es um knapp minus 1,1% runtergegangen ist.
Oh.
Muss man sich die Frage stellen, was machen die Deutschen im Vergleich zu den anderen falsch? Weil die Nachfrage in der Bevölkerung scheint ja prinzipiell da zu sein.
Hm.
Hast du da eine Idee, was da in Deutschland schiefgehen könnte?
Also, entweder ist die Verbundenheit der Fans in den anderen Ligen größer als in Deutschland, müsste man mal drüber nachdenken, oder aber die sind wirklich kreativer, müsste man sich das Portfolio mal anschauen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die internationalen Verkäufe in England zum Beispiel deutlich größer sind als in Deutschland, weil, weiß ich nicht, wenn ich mir meine Freunde angucke, die haben auch mal ein Trikot von Liverpool oder von Manchester City oder Manchester United, weil das einfach coole Vereine sind, die sich auch eventuell international größer aufstellen. In Deutschland denke ich jetzt, gut, haben wir Bayern und Dortmund. Ein Verein, der richtig guten Fußball spielt, ist Leipzig, aber da wird in England keiner ein Trikot von haben. Weiß nicht, ob das vielleicht auch noch ein Grund ist, warum die Merchandising-Zahlen dort besser sind.
Also gesättigte Märkte im Heimatmarkt, aber eben noch offene Märkte weltweit. Und da muss man gucken, wo man die richtigen Akzente setzt, ja.
Ein Argument dafür könnte vielleicht auch sein, wenn wir uns die Verteilung in Deutschland bei den Merchandising-Umsätzen angucken, dann sieht man, dass 75% des Umsatzes der gesamten Bundesliga sich auf 5 Vereine in der letzten Saison konzentrieren. Das sind Bayern, Dortmund, Schalke, Gladbach und Köln. Das sind jetzt zufälligerweise natürlich auch die Vereine mit den größten Fanlagern, weil natürlich dann auch die größte Nachfrage herrscht. Aber das könnte auch nochmal ein Argument dafür sein, dass du halt auch einfach eine große Basis brauchst, um erfolgreich im Merchandising zu sein.
Ja, und ich glaube, das Merchandising muss mehr ins Allgemeine, also in den Alltag hinein. Also wenn wir nur Merchandising-Artikel im Stadion kaufen, Schal, Trikot, schieß mich tot, dann ist das begrenzt. Aber wenn wir sozusagen den berühmten Schnuller und den Rollator einsetzen, dann kann ich viel mehr verkaufen. Sonst habe ich immer nur den Anlass, ich gehe ins Stadion und nehme dann diesen Merchandising-Artikel mit.
Definitiv. Und vor allem auch mal so Alltagskleidung. Vielleicht so ein Hemd oder so, wo nur ein ganz kleines Logo drauf ist oder so. Damit, ich kaufe das Hemd ja nicht, weil die Leute das Schalke-Logo da drauf sehen sollen, sondern weil das Hemd mir gefällt. Aber ich fühle mich trotzdem irgendwie automatisch besser, weil ich irgendwie dieses Logo die ganze Zeit bei mir habe und mich auch im Alltag dann mit dem Verein identifiziert fühle.
Ja, und zum Thema Alltag gehört auch das Thema gesellschaftliche Verantwortung, ne? Corporate Social Responsibility, CSR. Wenn man dazu anlassbezogene Merchandising-Artikel auf den Markt bringt, glaube ich, hat man da gute Absatzchancen. Denn am Ende des Tages geht es ja beim Merchandising um zwei Dinge. Einmal die Möglichkeit zu bieten, sich zu identifizieren. Und zum Zweiten Geld einzunehmen, denn es bringt ja auch wirklich Geld. Wir sind zwar jetzt, der Höhepunkt der Merchandising-Einnahmen in der Fußball-Bundesliga lag, glaube ich, irgendwie 2017 oder 16, 17 irgendwas in der Kante bei knapp unter 200 Millionen, aber jetzt sind wir bei 175 Millionen. Da muss was getan werden.
Ich glaube, wo du jetzt gerade auf den CSR-Ansatz eingehst, da fällt mir das Beispiel Fortuna Düsseldorf ein. Die hatten nämlich während der Corona-Pandemie, als auch noch alles geschlossen war, eine ganz coole Aktion gefahren, dass die ein Sondertrikot entworfen haben und man konnte das Trikot kaufen und hat dabei quasi direkt so eine Art Bierdeckel oder so mitgeschickt bekommen und konnte das dann eintauschen in den Kneipen in Düsseldorf und hat da dann quasi 5 Euro Rabatt oder so bekommen und das Geld ist dann direkt aber auch von Fortuna zu den Kneipen geflossen. Das heißt, man hat sich auch regional quasi engagiert. Und das ist, glaube ich, neben dieser Identifikation, was war der zweite Punkt, den du gerade
genannt hast? Einnahmen.
Ne? Und den Einnahmen, genau, natürlich. Ein ganz großer Punkt. Gut, ich glaube, dann sind wir heute auch für das Thema Merchandising schon am Ende. Aber wir wollen natürlich die klassischen 3 Fragen an Gerhard heute auch nicht vergessen.
3 Fragen an Gerhard.
Gut, die nehmen wir gerne auch wieder aus dem Bereich Merchandising. Und jetzt einfach mal die ganz stumpfe Frage an dich, Gerhard. Trikot oder Schal?
Ja, Trikot. Ich glaube, eine stärkere Identifikation, wenn man es wirklich am Körper hat, also ist größer als der Schal.
Alles klar. Und du hast gerade schon gesagt, es geht auch ein bisschen darum, wie kommt man an die Artikel dran? Stadionkauf, Fanshop oder online, das sind so die gängigsten Verkaufsvarianten. Wo würdest du am liebsten dein Trikot kaufen?
Also wenn ich aus Sicht jetzt der Fans argumentiere, würde ich sagen online. Weil so viele Fanshops von allen Vereinen in allen Städten gibt es ja gar nicht. Aber wenn ich mir die Zahlen konkret angucke, werden die meisten Merchandising-Artikel schon im Stadion oder im Stadionumfeld, weil es ja dann auch Shops gibt, umgesetzt. Und da ist wiederum noch was zu holen. Denn online ist nur 35% in Deutschland, Fußball-Bundesliga. Da kann man noch sich entsprechend noch strecken.
Also meinst du, da steckt noch mehr Potenziale drin?
Ja.
Gut. Und die letzte Frage, eine persönliche Frage. Hast du einen persönlichen Lieblings-Fan-Artikel?
Ja, aber den gibt es noch nicht.
Oh, ja, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
Ich bin ja in Bochum geboren und der VfL war sozusagen mein Verein. Und das ist ja einer der letzten Vereine, die mit Flutlichtmasten ausgestattet sind und nicht mit LED und Hightech. Und diese Flutlichtatmosphäre hat man ja auch genutzt, um jetzt die neuen Trikots zu gestalten. Die sind ja so, dass wenn man am Mittelkreis steht und dann die Strahlen der Flutlichtmasten auf dieses Trikot kommen, dann gibt es diese Schattenbildung. Und jetzt gibt es diese Flutlichtmasten in Miniaturform. Nämlich, du kannst die haben als Schreibtischlampe oder als Stehtischlampe oder wie auch immer, aber in Form eines Flutlichtmastes. Und das finde ich klasse und den werde ich mir besorgen.
Mega cool. Vor allem, weil da ist auch wieder das, was wir gerade gesagt haben, da steckt eine Geschichte hinter und die auch Sinn macht und zum Verein passt. Finde ich sehr cool. Gut, dann sind wir für heute auch schon wieder durch. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an euch, meldet euch gerne bei uns, auch per Mail an sport@ist.de. Und dann würde ich sagen, schöne Woche euch und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann.
Bis dann.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.